Gespräch Podcast. Mein Name ist Martina Weißenbach. Ich bin Unternehmerin, Autorin und Zukunftsoptimistin und möchte hier in diesem Podcast mit euch über Achtsamkeit, Innovation und neues Arbeiten sprechen. Der Mindway Podcast ist für Zukunftsmagier, für Menschen, die gerne groß und weit denken und die Lust haben, die Arbeitswelt neu zu gestalten. Und ich habe heute wieder die große Freude, mit meinen tollen Kolleginnen Marlena Lüneburg und Melanie Lück hier in diesem Podcast zu reden. Erstmal das Wort an euch.
Hallo.
Hallo. Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Ich freue mich.
Und in der Folge heute schauen wir gemeinsam auf Achtsamkeit. Natürlich, ihr habt es schon gedacht, im Innen und im Außen. Und dabei soll es auch um die Eco versus die Ego-Perspektive auf Achtsamkeit gehen. Was sich dahinter versteckt, das werden wir gemeinsam erörtern und diskutieren. Ich bin total gespannt, wo dieses Gespräch heute hinführt. Ich freue mich, Melanie und Marlena, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, wir tauchen einfach direkt ein. Was bedeutet denn für euch Achtsamkeit im Innen versus Achtsamkeit im Außen?
Für mich bedeutet Achtsamkeit im Innen zu spüren oder regelmäßig so einen kleinen Check-in mit mir selber zu machen und zu schauen, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich und dementsprechend, was brauche ich gerade? Körperlich, geistig, emotional. Es bedeutet für mich auch zu erkunden, herauszufinden, was mir wirklich wichtig ist und woran ich glaube. Und auch natürlich das Thema Self-Talk, also wie spreche ich mit mir selber? Bin ich ja gut zu mir? Bin ich manchmal ein bisschen überkritisch mit mir? Und das einfach immer im Auge zu behalten und da gut mit mir selber umzugehen. Das heißt für mich Achtsamkeit im Innen. Was heißt es denn für euch?
Sehr ähnlich, sehe ich sehr ähnlich. Ich denke, Achtsamkeit nach außen ist die Achtsamkeit, die nach außen gerichtet ist, das bedeutet die beobachtet, was im Außen passiert und dementsprechend auch mich selbst im Außen wahrnimmt und beobachtet. Und die Achtsamkeit nach innen gerichtet bedeutet eben dann diese Thematik wie Selbstreflexion, innere Ruhe, Selbstwahrnehmung. Also wohin fließt meine Aufmerksamkeit? Fließt meine Aufmerksamkeit nach innen und ich nehme Gefühle wahr, ich nehme Gedanken wahr und ich komme quasi ein bisschen in diese innere Ruhe zu mir selbst. Und dann, man kann jetzt vielleicht sagen, der zweite Schritt ist dann die Achtsamkeit, die nach außen fließt, die Aufmerksamkeit und quasi beobachtet, hier, da passiert was, hier, so ist meine Reaktion darauf. Das ist es für mich. Wie sieht's bei dir aus, Martina?
Ja, ich höre euch so zu und denke mir, ich kann da bei allem mitgehen und hatte jetzt aber noch so einen Gedanken, um das so ein bisschen zu erweitern. Für mich ist Achtsamkeit im Innen auch Innenschau, Selbstreflexion, aber ich merke auch, je tiefer ich in der Meditation komme, desto mehr Abenteuer passieren im Innen. Also die Welt durch das nach innen gucken wird manchmal so groß und spannend und dadurch entsteht so Neues für mich. Also manchmal kommt mir das vor wie so ein Bewusstseins-Upgrade. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie ich dann eben im Außen wieder in Interaktion gehe. Also auch die Außenperspektive, die ihr gesagt habt, aber manchmal habe ich das Gefühl, fast noch ein bisschen mehr. Also durch diese Entwicklung im Innen passiert auch eine andere Wahrnehmung im Außen und dadurch auch eine andere Art des Reagierens im Außen. Man sieht andere Dinge, man geht anders damit um und ich finde manchmal, das macht es irgendwie auch so spannend. Zu mir hat mal jemand gesagt, je tiefer du in der Achtsamkeitspraxis versinkst, desto abenteuerlicher und desto größer wird die Welt und das finde ich immer wieder spannend, ja, also dass da immer ein nächster Schritt da ist und dass man immer noch mehr entdecken kann und so auch das Innen und das Außen unterschiedlich wächst.
Ja, mir fällt da sofort noch das Thema Träumen ein oder sich erlauben zu träumen und auch so eine innere Welt zu kreieren. Weil, also da konnte ich mich auch gerade wiederfinden. Das passiert mir, wenn ich jetzt mir mal die Zeit und den Raum gebe, einfach nur so vor mich hin zu träumen, dann entstehen auch immer ganz viele Ideen und daraus schöpfe ich auch total viel ja, kreative Energie und irgendwie Lust loszugehen und was zu machen. Und ein Zitat, was ich tatsächlich echt richtig gut finde, was ich finde die Verbindung zwischen Achtsamkeit im Innen und im Außen super beschreibt, ist von Gandhi, der sagt, Glück ist, wenn das, was du denkst, was du sagst und was du tust, in Harmonie ist. Also das erzeugt so einen inneren Frieden und dadurch vielleicht so einen äußeren Frieden. Und das gefällt mir echt richtig gut, das Zitat.
Also kann man eigentlich Innen und Außen überhaupt nicht trennen, oder? Also das ist eine direkte Beziehung.
Ja, absolut. Es fließt ja zusammen. Das eine fließt wie Yin und Yang. Yin fließt in Yang und Yang fließt in Yin. Also fließt innen an das, in das Außen und Außen in das Innen. Ich glaube, das, was ihr jetzt noch so schön beschrieben habt, als so dieses Träumen und Abenteuer, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass Achtsamkeit oder dieses nach innen schauen und auch nach außen schauen einem ja so ganz viel Möglichkeit gibt, selbst Kontrolle zu übernehmen, sage ich jetzt mal. Dadurch verfällt man ja nicht mehr so diesem Rausch, in dem man irgendwie gar nichts mehr mitbekommt und jedem Reiz und jeder Reaktion so unterliegt und alles im Außen passiert einfach irgendwie und plötzlich steht man da, ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht, sondern durch diese Praxis der Achtsamkeit man ja eigentlich viel mehr mitbekommt, das passiert hier, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, dafür entscheide ich mich jetzt, ich übernehme hier Kontrolle und ich gestalte mir mein eigenes Abenteuer. Ich denke, nur ein wichtiger Punkt hier, den ich ganz oft höre, was so ein bisschen mit einer Kritik quasi zu dieser Achtsamkeit im Außen einhergeht, ist, dass es halt ganz oft in Verbindung gebracht wird mit diesem Faktor Selbstoptimierung. Und ich finde es total spannend, wenn man sich mal anschaut, wie sich die letzten Jahre Achtsamkeit so entwickelt hat und wie es sich im Außen so etabliert hat mit etwaigen Achtsamkeitstrainingsprogrammen, dem MBSR zum Beispiel, dem Mindfulness-Based Stress Reduction, was wahrscheinlich so das bekannteste Achtsamkeitstrainingsprogramm ist, wo es eben um diese Stressreduktion geht. Was eine ganz, ganz tolle Sache ist, aber letztendlich bringt es, glaube ich, ganz viele Menschen zu so einem schneller, weiter, höher denken. Und Achtsamkeit wird mit so einer, im Außen für mich, mit so einer Steigerungslogik in Verbindung gebracht. Ich möchte jetzt achtsam sein und ich mache das irgendwie im Inneren, das findet im Inneren statt. Aber was daraus eigentlich resultiert, ist, dass ich im Außen nur noch schneller rennen möchte und noch mehr erreichen möchte. Und ich denke, da ist so ein bisschen für mich diese Diskrepanz zwischen innen und außen. Da ist so das, wo was verloren geht. Und ich glaube, da ist es wichtig für sich selbst und für seine Achtsamkeitspraxis zu unterscheiden, für was, für wen und warum mache ich oder praktiziere ich Achtsamkeit. Geht es hier wirklich um einen inneren Kern, so eine Motivation, die von mir kommt oder um etwas, was vom Außen angetrieben ist?
Ich falle jetzt da mal so ein bisschen reißerisch rein, weil ich oft in letzter Zeit über Artikel stolpere, die sagen, Achtsamkeit, super, ist ja eigentlich nur ein Tool zur Selbstoptimierung und dann kreieren wir noch mehr egozentrierte Menschen. Und ich lese mir diese Artikel immer durch und denke mir so, ich will da überhaupt nicht mitgehen, aber wenn ich so zuhöre, was du gerade beschreibst, Marlena, dann hat das vielleicht eine Validität, oder? Also wie seht ihr das? Ist Achtsamkeit so ein Werkzeug, um sich egozentriert weiterzuentwickeln und geht es da nur um das Ich?
Ich sehe das ein bisschen anders, weil wir hatten es ja neulich tatsächlich schon drüber und da möchte ich auch wieder anknüpfen. Und zwar, dass mir Achtsamkeit schon dabei hilft, mich eben auf die Dinge zu fokussieren, die mir aktuell wichtig sind. Und es ist vielleicht jetzt gerade meine Arbeit oder mein Business, dass ich da irgendwie vorankomme und gleichzeitig achtsam mit mir selbst bin und schaue, dass ich genug Energie habe, dass ich genug schlafe, dass ich mir genug Pausen gönne, um dann aber trotzdem mehr Impact zu schaffen. Und da ist dann schon die Frage, ist das jetzt irgendwie egoistisch? Also für mich ist das auch Selbstwirksamkeit. Also wenn ich es schaffe, was zu kreieren und wenn ich es schaffe oder wenn es mir gelingt, mit Hilfe von Achtsamkeitstools fokussierter zu sein, ausgeglichener zu sein und mehr von dem zu tun, was mir wichtig ist, jetzt in diesem Moment, um dadurch auch mehr Impact, mehr Wirkung zu kreieren. Von daher sehe ich das gar nicht so schwarz oder weiß.
Marlena, wie siehst du das? Ich bin noch so im Denken, glaube ich.
Ja, ich kann es total nachvollziehen. Und ich weiß auch, also ich kenne diese Artikel und ich in einer gewissen Art und Weise hat ja auch Achtsamkeit etwas Wahnsinniges Selbstzentriertes. Die Frage ist, wie man das bewertet. Ich denke, es gibt unterschiedliche Ebenen, wie Menschen Achtsamkeit praktizieren und jede Ebene hat ihre Daseinsberechtigung und ist völlig legitim. Für mich ist immer so ein bisschen der Gedanke, dass ich es manchmal ein bisschen schade finde, dass die Dinge nicht mehr so in den Kontext eingebettet sind und quasi der Umgang mit Achtsamkeit manchmal nicht so ganz achtsam gestaltet ist. Beispielsweise ist ja, also Achtsamkeit kommt ja aus dem Buddhismus und da ist eigentlich die Lehre der Achtsamkeit sehr stark in Verbindung mit Ethik und mit Weisheit. Ich denke, da ist es so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte wie beim Yoga. Yoga wird auch heutzutage an jeder Ecke angeboten, aber so wirklich die Verbindung zu der tieferen Philosophie von Yoga, die besteht nicht mehr so wirklich. Yoga wird sehr stark gesehen als eben ein Sport. Und so ist es ein bisschen mit Achtsamkeit auch. Also diese Verbindung zu der tatsächlichen Intention oder so wie es eben dem Buddhismus entspringt, die ist nicht mehr so wirklich da. Jetzt kann man sagen, okay, für wen ist das jetzt schlecht? Eigentlich für niemanden. Letztendlich ist die Idee von Achtsamkeit ist ja eine gute. Also egal, wie man sich dieser Idee nähert, ist es definitiv eine gute Sache. Aber dann eben dieses Thema Selbstzentrierung im Sinne von, okay, ich praktiziere jetzt Achtsamkeit nur, weil ich für mich eben dieses höher, schneller, besser erreichen möchte. Da ist bei mir dann immer so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, das ist dieser erste Step, zentriere dich auf dich selbst, komm zu dir. Aber der zweite Step ist dann eben wirklich dieses in Verbindung wieder treten. Und dieses, okay, jetzt wage ich auch diesen Blick nach außen und gehe in die Verbindung.
Teil von Achtsamkeit ist ja eigentlich auch nicht zu urteilen. Das heißt, theoretisch ist ja Achtsamkeit für alle da und in allen möglichen Ausprägungen, würde ich jetzt ja für mich sagen.
Absolut. Also ich denke nur, dass der Umgang mit Achtsamkeit, also egal welche Ausprägung, für die ich mich entscheide, meine Achtsamkeit auszuleben, mir da mal die Frage zu stellen, warum praktiziere ich Achtsamkeit? Weil ich denke, wenn etwas populär und damit ja auch irgendwo massentauglich wird, besteht immer so ein bisschen die Gefahr der Verflachung. Das ist einfach, okay, lalala, ich bin achtsam. Und ich denke, es ist, wenn man sich dazu entscheidet, Achtsamkeit zu praktizieren, Yoga zu praktizieren, eigentlich egal was, sich einen Moment Zeit zu nehmen und sich zu fragen, warum mache ich das? Was ist meine wirkliche Intention? Möchte ich jetzt in die spirituellsten Ebenen und in den Buddhismus eintauchen? Okay. Oder entscheide ich mich dafür, es als ein Selbstoptimierungstool zu verwenden?
Vielleicht können wir es sogar noch einfacher machen. Ich bin ja selbst Yoga-Lehrerin und auch über das Yoga zur Achtsamkeitspraxis gekommen. Und was ich gesehen habe, ist, dass für viele Menschen zum Beispiel der körperliche Einstieg total wichtig ist, weil es irgendwie wie eine Entschuldigung ist. Ja, ich muss mich ja selbst optimieren, ich muss mal was wieder für meinen Körper tun, ich muss mich bewegen. Und dann kommt so dieses Thema Achtsamkeit wie durch die Hintertür. Ah, ich bin in der Bewegung, ich erfahre die Bewegung ganz bewusst. Und dann sagt irgendwann jemand, bist du eigentlich gerade da? Achtsamkeit ist ein Dasein, ein Präsentsein. Und dann spüre ich plötzlich, oh, ich bin voll da. Ich bin da mit meinem kleinen Finger und mit meinem kleinen Zeh und ich spüre bewusst meinen Bauch. Und ich denke, für viele Menschen ist das zum Beispiel ein Weg, in die Achtsamkeit zu kommen, indem sie es einfach mal ganz bewusst und sinnlich mit dem ganzen Körper erfahren. Und dann kommt so der nächste Punkt von, ah, was gibt's denn da noch? Oh, okay, neben der Körperarbeit kann ich eben die geistige Arbeit machen durch das mich begeben in die Meditation und erfahre das dann noch mehr und noch tiefer. Also ich glaube, das sind Prozesse, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, wenn sie vom Ego aus gehen, wenn sie mich dann in andere Erfahrungsebenen bringen und mehr Wahrnehmung für, und ich bringe jetzt noch was Neues rein, mehr Wahrnehmung fürs Eco schaffen. Und da würde ich gerne kurz ein Beispiel geben aus einem Workshop, den ich letzte Woche gegeben habe, weil der mich sehr berührt hat. Und ich hatte das Gefühl, da haben wir einen ganz ähnlichen Prozess durchlaufen von, was ist Achtsamkeit, das ist ganz vieles und heute muss man das eben wissen und kennen und am besten auch noch die Neurowissenschaften. Und am Schluss hat der Workshop abgeschlossen mit, aha, Achtsamkeit ist Dasein, bin ich wirklich da? Wie bin ich heute da? Und wie kann ich durch dieses Dasein ins Tun kommen, ja, für mich und für andere. Und ich denke, das ist ein Weg, den wir mit der Achtsamkeit gehen können, uns auf uns zu konzentrieren, zu erkennen, was brauchen wir, was sind unsere Bedürfnisse, wie geht's uns gerade und gleichzeitig auch mehr Wahrnehmung für andere zu schaffen, also vom Ego zum Eco. Ich schmeiße den Ball wieder zu euch.
Danke, Martina, ich nehme den Ball. Ich finde das großartig, weil es kann nicht jeder, weil ich meine, wir haben schon eine lange Reise mit Achtsamkeit jetzt hinter uns. Und wenn ich an meinen Anfang denke, ja, ich bin auch übers Yoga zur Achtsamkeit gekommen. Ich konnte 3 Minuten meditieren und still sitzen. Mehr war einfach nicht drin. Da musste ich halt einfach aufspringen, weil ich es nicht mehr geschafft habe, meine eigenen Gedanken zuzuhören. Und einfach, ja, jeder nimmt die Herausforderungen, die er gerade handeln kann. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Genau. Punkt. Marlena, was sagst du?
Ja, ich finde es auch ein ganz wunderbares Bild, Ego zu Eco, finde ich großartig. Ich frage mich ganz oft die Frage, was ist denn eigentlich hier das Bedürfnis von dem Individuum und letztendlich dann auch so von der Gesamtheit? Und ich muss mich da immer so ein bisschen an die Bedürfnispyramide von Maslow erinnern. Die kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele irgendwie aus irgendeinem Psychologiekurs oder von früher noch aus der Schule. Die hat jeder bestimmt einmal gesehen, diese Pyramide, wo die Bedürfnisse aufgestellt sind, Grundbedürfnisse. Und dann oben an der Spitze findet sich die Selbstverwirklichung. Und ich finde, die Selbstverwirklichung, die entspricht heutzutage eigentlich so diesem Bedürfnis nach Kontrolle. Während alles so total viel wird und herausfordernd und überfordernd, entsteht immer mehr das Bedürfnis nach Kontrolle. Und wenn ich das jetzt irgendwie mit diesem Eco in Zusammenhang bringe, könnte man vielleicht noch über diese Spitze von der Maslow-Bedürfnispyramide das Wort Verbundenheit bringen, weil in dem Moment, wo ich mich selbst verwirkliche, ist ja irgendwann dieser Punkt da, dass ich auch mein Gegenüber anschaue und sage, okay, hey, wie kann ich mich selbst verwirklichen in meinen Werten, die ich lebe? Und wenn ich hier ein Wertesystem habe von, wie möchte ich meine Welt, in der ich lebe, beeinflussen, dann schaffe ich das nicht alleine. Und dann schaffe ich das eigentlich nur, wenn wir zusammenarbeiten. Und da dann herauszutreten und zu merken, was man für einen Einfluss haben kann, wenn man zusammen die gleichen Werte hat und an den gleichen Werten festhält, finde ich das eine ganz, ganz tolle, zukunftsausgerichtete Perspektive. Denn jetzt geht es ja nicht mehr länger nur um mein eigenes Bedürfnis, sondern es geht jetzt auch noch um das Bedürfnis von dir und das Bedürfnis von dem anderen da und das Bedürfnis von irgendwie allen, mit denen wir so zusammenleben wollen. Das ist bei mir so das Bild, was aufklappt, okay, Eco-Welt, was ist so unser moralischer Standard? Und dann passt für mich wieder schön mit Achtsamkeit zusammen, weil ich dann wieder diesen Ethikbegriff da drin wiederfinde.
Ich mag total, was du gerade gesagt hast, und ich würde gerade sehr gerne kurz den Bogen hin zum neuen Arbeiten spannen, weil ich gerade so sehr dran denken musste, was Friedrich Bergmann gesagt hat, nämlich dass Arbeit etwas sein soll, was wir wirklich, wirklich wollen. Weggehen von einer Lohnarbeit, die vielleicht dann ego-getrieben ist und irgendwann ja mal vielleicht aus so einer Welt auch entstanden ist, hin zu einem eco-getriebenen Arbeiten, wo ich weiß, was ist mein Sinn, was sind meine Werte, aber vor allem, was treibt mich eigentlich an, was macht mir Freude und was macht mir Spaß, und das mit einer Perspektive darauf, dass die Arbeit, die wir tun, etwas ist, was die Welt irgendwie besser macht. Er sagt ja auch noch, unterstützt durch Technologie. Also was ich so spannend daran finde, um auch mal den Bogen zu dir zu spannen, dass egal, ob das jetzt Maslow ist, ja, mit einer Bedürfnispyramide oder ein Begründer des neuen Arbeitens, man sagt ja auch, Fridtjof Bergmann ist so der Urvater des neuen Arbeitens, dass es eigentlich immer in die gleiche Richtung ging. Und dann möchte ich gerne noch was ergänzen, nämlich, dass man ja von Maslow auch noch mal Artikel gefunden hat, die gezeigt haben, er hat diese Selbstverwirklichung sogar noch weitergedacht hin zur Transzendenz, also so dieses totale Aufgehen in dem, wer man eigentlich ist, hin zu einem Bliss-State und zu einer absoluten Erfüllung. Da müssen wir vielleicht jetzt gerade gar nicht hin, nur ich wollte einfach nur sagen, wenn wir wirklich über das Thema New Work nachdenken, Sinnerfüllung, Werte, Ego zu Eco, dann ist vielleicht New Work in dem Sinne auch eine Einladung, ja, zum gemeinsamen Gestalten und vielleicht noch viel mehr, als wir das bisher so bedacht haben in manchen Diskursen, die man so beobachtet, die ja sehr viel Methoden und Werkzeuge orientiert sind und gar nicht so stark gehen auf dieses Thema persönliche, gemeinsame und Organisationsentwicklung.
Apropos Tools und Werkzeuge, was könnten wir denn jetzt so spontan aus dem Ärmel schütteln? Was könnten wir mitgeben zum Thema Achtsamkeit praktizieren, gerade in der neuen Arbeitswelt?
Ich glaube, es ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt für Unternehmen, die sich jetzt quasi so positiv in die Zukunft lehnen möchten, in eine Praxis zu gehen, wo sie sich ein bisschen mit ihrem Mindset in der Arbeitskultur beschäftigen. Und natürlich gelingt das mit verschiedenen Übungen oder gewissen Angeboten, was das Unternehmen dann eben zur Verfügung stellen kann. Aber grundsätzlich erstmal diesen Schritt zu machen, zu beobachten, was haben wir für einen Mindset in unserer Arbeitskultur. Denn wenn zum Beispiel das Mindset auf Angst beruht, das bedeutet, wenn jetzt alle eher ängstlich und überfordert sind und überhaupt gar nicht so wissen, boah, diese ganzen Innovationen und diese ganzen Veränderungen, das ist mir viel zu viel, ich bin wütend, ich bin verzweifelt, dann ist das eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage, da wirklich in ein neues Arbeiten letztendlich zu kommen, weil man sich dann eher eben vor dieser Veränderung verschließt.
Das kann ja auf verschiedenen Ebenen passieren. Also einmal kann ich mich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin selbst beobachten und schauen, wie gehe ich mit Veränderung um? Ja, wie gehe ich auch mit Kollegen, Kolleginnen um? Dann kann ich es als Team besprechen, also einen Raum schaffen, beispielsweise in der Form von einer Retrospektive oder einem regelmäßigen Team-Meeting, einfach wirklich den, sei es virtuell oder in Präsenz, den Raum schaffen, um über solche Themen zu sprechen, um sich selbst zu reflektieren. Das schafft ja auch wieder Verbindung im Team. Und das kann man dann natürlich ausweiten aufs Unternehmen. Was denkst du, Martina?
Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, die Tools auf verschiedenen Ebenen zu betrachten. Ich will es jetzt aber auch gar nicht komplizierter machen. Mir ist wirklich ein Tool gerade spontan eingefallen, das ich absolut simpel und trotzdem total sinnvoll finde, nämlich, dass man sich nach jedem Meeting oder auch gemeinsam als Team am Ende eines Meetings fragt, hat mir das Meeting jetzt gerade Energie gegeben oder hat es mir Energie genommen? Das zahlt so ein bisschen auf das Mindset auch ein, ja, also wie viel Energie haben wir und mit wie viel Energie gehen wir weiter? Und ich denke, wenn man da sieht, ja, wenn immer mehr Leute am Ende des Meetings sagen, ich gehe mit mehr Energie hier raus, dann sieht man auch, dass die Arbeitskultur relativ fruchtvoll ist, ja, dass da Nährboden besteht. Und wenn man immer sagt, okay, die Energie ist niedrig, dann weiß man relativ klar, hier sollten wir vielleicht etwas tun. Und hier sollten wir vielleicht auch was tun, um gemeinsam überhaupt wieder aktiv werden zu können. Zum Beispiel, um Innovationen für die Zukunft zu gestalten, um Change wirklich voranzutreiben, um ja vielleicht auch eine Kultur zu schaffen, in der es uns gut geht, damit wir gemeinsam aktiv werden können. Das bringt mich zu dem Thema Mindful Innovation und ob uns eine Eco-Perspektive eventuell helfen kann, wirkliche Innovation für die Zukunft zu kreieren. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß, hier die Sachen wieder zusammenzuziehen.
Ich wollte gerade fragen, geht es ein bisschen konkreter? Wäre das irgendwie möglich? Hast du so ein Beispiel im Kopf?
Ich weiß, dass Marlena gerade einen super Artikel dazu geschrieben hat und vielleicht kann sie uns ja ein bisschen mehr dazu erzählen, zu den integrierten Arten des Arbeitens.
Ja, ich probiere es mal. Ja, Achtsamkeit zu integrieren ist, ich betone mal gerne den Punkt, dass es nicht einfach nur darum geht, Achtsamkeitsübungen jetzt in das Unternehmen zu integrieren oder da jetzt einen Raum hinzustellen und zu sagen, so, da habt ihr jetzt einen Raum, da könnt ihr jetzt meditieren, sondern erstens geht es wieder um den Punkt, das muss ein bisschen gelebt werden, insbesondere natürlich von den Führungskräften, die hier eine Vorbildfunktion haben, diesen Umgang, dieses sich Zeit nehmen, dieses sich fragen, gut, hat mir das Meeting was jetzt gebracht oder hat es mir nichts gebracht, das letztendlich auch wirklich zu leben. Weil sonst wird es gemacht, aber da ist nicht wirklich das Verständnis dafür da. Und ein weiterer Punkt, den ich wirklich wichtig finde, ist, dass es für ein Unternehmen nicht einfach nur bedeutet, Programme jetzt hier anzubieten, sondern, und deswegen fand ich das auch ganz schön, wie du das eben gesagt hast, Martina, weil das hat mich so ein bisschen, das ist ja so eher auch so ein systemischer Ansatz. Und wenn wir das ganze System betrachten, das ja durchaus involviert ist mit allen Aspekten, sei es jetzt mit Hinblick auf ein Unternehmen oder mit Hinblick auf die gesamte Wirtschaft, das kann man so weit spinnen, wie man möchte, dann ist die Frage ja, okay, wo fangen wir an, dass wir vielleicht, dass man präventiv quasi dann einen Umgang schafft, um gar nicht erst diese Art von Stress oder diese Art von Misskommunikation oder Disconnection entstehen lassen kann. Es geht nicht nur um die Eigenverantwortung, sondern es geht auch um die systemische Verantwortung.
Ja, da kann ich total mitgehen. Ich denke, es geht immer um die Ebenen, ich, wir, Organisation. Und das eine ist, diese Veränderung, die Bewegung, die Achtsamkeit von innen heraus zu kreieren. Und gleichzeitig, und das hast du auch ganz schön gesagt, geht es auch darum, die Achtsamkeit vorzuleben und dadurch wiederum einen Raum dafür zu geben. Also top-down und bottom-up, um mal klassisch im Wirtschaftssprech zu sprechen. Und damit sich top-down und bottom-up begegnen und begegnen dürfen und damit auch was daraus entsteht, ist es eben auch eine Frage von Dialog, von individueller Arbeit, von gemeinsamer Arbeit und dann aber auch von einem geteilten Wachstum, das im positiven Sinne gelebt wird. Und ich glaube, das ist wieder diese systemische Ebene, die du gerade auch mit reingebracht hast. Hast du noch eine Ergänzung dazu, Melanie?
Raum geben ist mir jetzt noch eingefallen. Also ich meine, das ist ja ein super wichtiger Faktor, den auch Führungskräfte geben können, eben diesen Raum und zu zeigen. Das ist ja auch eine Art von Vorleben, weil oftmals ist das schon der Anknüpfungspunkt, dass einfach nicht, dem nicht genug Raum gegeben wird, weil es halt nicht dringlich ist, wie bei vielen wichtigen Dingen, wo ich sag mal, der Benefit, der Nutzen eher in der Zukunft liegt, die fallen immer hinten runter, weil irgendwer oder irgendwas lauter schreit. Und ich finde, es sollte anfangen mit Raum.
Ja, Raum geben, Vorbildfunktion, zulassen. Und ich ergänze noch eine Sache, die mir immer und immer wieder in letzter Zeit auffällt in meiner Arbeit. Erlauben, dass scheinbar nichts getan wird. Weil Achtsamkeit ist nämlich genau das. Das ist nicht scheinbar produktiv am Computer zu sitzen und rumzutippen und rumzuhacken, sondern Achtsamkeit ist im Grunde genommen so auszusehen, als würde man gerade nichts tun und im Inneren, kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Anfang, den Raum geben, damit ganz, ganz viel passieren kann. Und das ist eben im Außen nicht immer sichtbar und das ist auch nicht messbar an geschriebenen Zeilen oder eben anderer Form von Output. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, ja. Also dieses Thema, was produziere ich in der Zeit? Vielleicht produziere ich einfach nur einen Raum ohne Gedanken, damit dann neue Gedanken aufkommen können. Und damit möchte ich gerne nochmal kurz den Bogen spannen, weil das ist für mich Mindful Innovation, ja. Also Raum für Kreativität zu schaffen, Raum für neue Gedanken zu schaffen und damit auch Räume wiederum gemeinsam zu kreieren, damit neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, die vielleicht auf das große Ganze einzahlen, entstehen können. Ja, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich gerne kurz reinschmeißen möchte, nämlich Mac Mindfulness ist Achtsamkeit ein Massenprodukt geworden und ich finde, das passt jetzt so gut nach der Diskussion, die wir hatten. Was denkt ihr, ist Mac Mindfulness wirklich valide? Ist Achtsamkeit ein Massenprodukt oder hat das vielleicht sogar was Gutes?
Also ich denke, dass Achtsamkeit auf jeden Fall zu einer Art von Massenprodukt geworden ist. Die Frage ist, wie bewertet man das Ganze? Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass quasi, wenn es ein bisschen massentauglich wird, da immer die Gefahr ist, dass es ein bisschen verflacht wird oder dass bestimmte Grundintentionen verloren gehen. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass jede Annäherung zum Thema Achtsamkeit eigentlich etwas Gutes bewirken kann. Was bei MacMindfulness ja immer so ein bisschen die Kritik ist, was ich ja auch eben schon angedeutet hatte, ist so dieser Punkt der Eigenverantwortung, beziehungsweise dass alles eben nur in sich gesucht wird. Jedes Problem und jede Lösung entsteht in dir. Und ich kann definitiv diese Perspektive auch nachvollziehen, weil mit jedem Schritt, in dem wir quasi unseren Leidensdruck, den wir dann haben, sei es jetzt in Form von Stress oder in einem Klimaproblem oder was auch immer, diesen Leidensdruck wollen wir verringern. Und da geht es dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr darum, jetzt irgendwie nur auf uns zu gucken, sondern eben diese systemische Betrachtung, also weitergedacht, hat das ganz einfach auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Ursachen. Und da ist dann eben wieder dieser Punkt gegen die Kritik, Achtsamkeit erlaubt es uns erst, mit dem Blick nach innen dieses systemische Leiden zu verstehen und vor allem zu verstehen, welchen Einfluss wir auf das System haben. Und im besten Falle wird Achtsamkeit dabei nicht zu einem Produkt, sondern Achtsamkeit ist ein Werkzeug, ist eine Einladung, da eben damit hinzuschauen. Was denkt ihr denn?
Ich stimme dir voll und ganz zu und ich würde es gerne ganz einfach sagen, nämlich ich denke, es ist die simple Frage, wo kann ich Einfluss nehmen? Wo kann ich aktiv werden und wo kann ich mich einbringen? Und anstatt vielleicht manchmal alle Probleme der Welt auf einmal lösen zu wollen und sich dabei zu überfordern, ist es, denke ich, wieder dieses Thema Erlaubnis. Ich erlaube mir selbst, da aktiv zu werden, wo ich es kann. Und dieses Aktivwerden kann manchmal vielleicht auch sein, so ein kleines Lächeln zu schenken. Also ganz weit weg von MacMindfulness und Achtsamkeit als Massenprodukt hinzu. Was bedeutet Achtsamkeit für mich? Wo nehme ich vielleicht auch was mit von der Masse der Angebote, die es eben gibt? Und gleichzeitig aber auch, was bedeutet es für mich im ganz normalen Leben, im Alltag, im Beruf? Wo kann ich mich einbringen? Ganz simpel, ganz einfach. Und so ein bisschen Wohlbefinden, Gutes, Achtsamkeit schaffen in meinem Einflussbereich.
Absolut. Ich denke auch, Achtsamkeit beginnt tatsächlich bei mir. Denn wenn ich selber auch nicht offen bin für andere, dann kann ich auch nichts gemeinsam kreieren. Also ich bin da tatsächlich schon noch sehr auf dieser, okay, was kann ich tatsächlich tun? Und wenn mehr Menschen so denken, dann ergibt sich wiederum daraus etwas Tolles, etwas Gemeinschaftliches.
Vom Ich zum Wir. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch langsam schon dem Ende unserer heutigen Podcast-Folge entgegen. Wir haben uns unterhalten über Mindfulness im Innen und Außen, über Eco versus Ego-Perspektiven von Achtsamkeit. Die Frage ist, ob das Versus überhaupt noch richtig ist. Und ich fasse gerne noch mal kurz zusammen, was wir so besprochen haben. Wir haben nämlich wieder mal eine weite Reise gemacht. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man vielleicht auch einen Match schaffen kann zwischen dem Innen und dem Außen und wie dadurch Neues entsteht. Also auch Neues im Sinne von Wirkung, Wirkkraft und Selbstwirksamkeit. Wir haben uns von Ego zum Eco unterhalten und wie Achtsamkeit hier helfen kann. Zum einen von der Selbstoptimierungsperspektive vielleicht so ein bisschen wegzukommen und zu entdecken, ja, wie ich mich einbringen kann in die Achtsamkeit und wie ich die Achtsamkeit für mich nutzen kann. Das Angebot ist ja weit und breit. Wir haben uns auch über MacMindfulness unterhalten und das kann man vielleicht wirklich für sich runterbrechen auf die einfache Frage, wo kann ich Einfluss nehmen und in Bezug auf Mindful Innovation darf ich mir dann eventuell auch mal erlauben, nichts zu tun, um Raum zu schaffen für Neues, für Kreativität und für innovative Gedanken. Ja, das war heute schon die Zusammenfassung von mir. Ich würde an der Stelle auch zum Ende kommen. Falls euch der Mindway Podcast heute gefallen hat, dann abonniert ihn sehr gerne entweder auf iTunes oder Spotify oder schenkt uns auch gerne ein Like für die heutige Folge und hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder einfach nur sagen wollt, ja, das hat Spaß gemacht mit euch Mädels. Marlena, Melanie, toll, dass ihr da wart.
Vielen, vielen Dank. Es war wie immer ein toller Austausch. Ich hätte auch noch so viele Sachen gehabt, die mir auf der Zunge brennen, aber das hebe ich mir auf für die nächste Folge.
Ich bedanke mich auch. Es hat mich sehr gefreut. Spannende Themen und ich wünsche allen Leuten, die das jetzt hören, ganz viel Spaß. Insbesondere wirklich ganz, ganz viel Spaß und keinen Stress bei der Achtsamkeitspraxis.
Ja, wunderbar. Kein Stress bei der Achtsamkeit. Super, super Abschluss. Danke, dass ihr da wart. Es hat Spaß gemacht mit euch Mädels. Es hat Spaß gemacht mit euch Hörern und Hörerinnen. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Mein Name ist Martina Weifenbach. Das hier war der Mindway Podcast und ich wünsche euch jetzt einfach alles Gute.